Ein Sommermorgen in Windisch im Park der psychiatrischen Klinik Königsfelden. Vor dem Hauptgebäude stehen ein paar Menschen, die sich herzlich begrüßen und umarmen. Von weitem erkennbare Vertrautheit. Die Genesungsbegleiterin Jasmin Jossen hat mich eingeladen, an einem Ausbildungsmorgen zu Peers dabei zu sein. Im herrschaftlich ausgestatteten großen Saal des Hauptgebäudes der Klinik Königsfelden stehen 20 blausamtenbezogene Stühle im Kreis für die 20 künftigen Peers, die noch in Weiterbildung sind. Jasmin Jossen legt ihre Unterlagen für den Unterrichtsmorgen bereit und checkt die technischen Hilfsmittel. Einige holen sich noch einen Kaffee oder Tee in der Lobby und es ist nicht zu übersehen, man kennt sich gut. Man weiß voneinander, man muss sich nichts vormachen. Wer hier zusammensitzt, erfüllt das wichtigste Kriterium für die Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Eine tiefgreifende Erfahrung mit einer seelischen Krise, mit einer Suchtkrankheit, mit einer psychiatrischen Diagnose. Aber das reicht nicht. Jasmin Jossen, die Peer-Expertin, sagt zu den Voraussetzungen.
Es gibt Voraussetzungen, ja. Wir haben einerseits, was Sie genannt haben, die Krisenerfahrung, dann die Bereitschaft auch darüber zu reden, also auch die eigene Geschichte quasi nochmal aufzurollen in der Weiterbildung, sich mit anderen darüber zu unterhalten, in einer Gruppe von 20 Personen. Also ein gewisses Interesse und Offenheit auch gegenüber anderen Menschen und den Erfahrungen von denen. Und was sonst noch so eine Voraussetzung ist, für konkret in die Weiterbildung zu kommen, ist, dass man nicht aktuell in einer Krise ist und dass die auch eher schon länger hier ist, die letzte.
Die Ex-In-Ausbildung umfasst etwa 300 Seminarstunden und dauert inklusive Praktika, Portfolioarbeit, Selbststudium, begleiteter Kleingruppen und Supervision ungefähr ein Jahr. In dieser Zeit erhalten die Teilnehmenden nicht etwa eine Kurzausbildung in psychiatrischer Assistenz, sondern sie werden vielmehr zu Genesungsbegleitern qualifiziert. Menschen, die psychische Krisen durchlebt haben, verfügen über einen reichen Schatz an Erfahrungen, der zu einem erweiterten Verständnis psychischer Erschütterungen und zu neuem Wissen über genesungsfördernde Faktoren führen kann. Diesen Schatz gilt es als Kompetenz nutzbar zu machen. Mit dem Begriff Erfahrungswissen deutet sich zugleich der Anspruch der Ex-In-Ausbildung an. Es geht um die Perspektiven und die Verstehens- und Handlungskonzepte von Expertinnen und Experten aus Erfahrung. Das Ziel der Kurse ist es, Wir-Wissen zu entwickeln.
So schreibt es Jörg Utschakowski in seinem Fachbuch über Peers. Utschakowski ist Diplom-Sozialarbeiter und Psychiatriereferent des Landes Bremen. Er initiierte und koordinierte das EU-Projekt Ex-In und ist im Bundesvorstand des Vereins Ex-In Deutschland. Ex-In steht für Experienced Involvement, also den Einbezug von Erfahrenen. Der Verein Ex-In Bern und die Stiftung Promentesana bieten die Peer-Weiterbildung auf der Grundlage des Ex-In-Curriculums an.
Das wichtigste Lernziel, das ist das sogenannte Wir-Wissen. Jede Person in der Weiterbildung kommt mit ihrem Erfahrungshintergrund, mit ihrem Wissen. Und die Methodik in der Weiterbildung ist vielfach so, dass wir eigentlich von dem, was jeder Einzelne mitbringt, in Gruppenarbeiten gehen und miteinander sich austauscht. Und aus dem, was wir gemeinsam dort erfahren voneinander, wird eigentlich ein Wir-Wissen. Man sagt so vom Ich zum Du zum Ersten, dass man im Zweier austauscht und dann zum Wir.
Wir-Wissen. Der Unterrichtsmorgen beginnt mit einer ausgiebigen Befindlichkeitsrunde. Eine Frau erzählt, wie herausfordernd es für sie war, die von Regenfluten verunreinigte Tiefgarage zu reinigen und auch auf ihren Freund zu hören, der die Fünfe auch mal grad sein lassen kann. Die Frau leidet unter einer Zwangskrankheit. Ein depressionserfahrener Mann berichtet, wie herausfordernd es ist, mit der Krebsdiagnose seiner Frau zu leben ohne wieder depressiv zu werden und damit seine Frau als Stütze verloren zu gehen. Ein ehemaliger Junkie berichtet, dass er halt immer noch wieder mal das Maß verliert und jüngst an einem Anlass viel zu viel geredet hat. Man hört sich sehr aufmerksam zu und wie immer ist jemand dafür verantwortlich, eine Kreismitte zu gestalten. Der für heute Zuständige erläutert das zunächst unerklärliche Sammelsurium in der Mitte.
Gegenstände drauf und der Karton, was noch viel mehr Gegenstände drin hat, das ist ein Abkommen mit meinem Bruder seit etwa 8 Jahren, wo wir vereinbart haben, dass immer, wenn der eine im Ausland ist, er am anderen etwas Blödes mit heimbringt. Und blöd im Sinne von, dass man es nicht brauchen kann. Also, die werden sehen, gewisse Sachen könnte man brauchen. Aber ich habe die Gegenstände alle gesammelt. Es hat zum Beispiel das und zum Beispiel aus England hier.
Nicht alle, die über das seltsame Bild des ehemaligen englischen Premierministers David Cameron lachen, wissen schon, wo und wie sie als Genesungsbegleiterin, als Genesungsbegleiter arbeiten werden. Aber alle wissen genau, wie sie zu dieser Weiterbildungsmöglichkeit gefunden haben. Chris zum Beispiel, ehemals schwer suchtkrank, erzählt es so.
Ich bin ungefähr 4 Jahre, nachdem ich schon in Genesung war, durch eine Selbsthilfegruppe, bin ich als Streetworker engagiert worden. Ich arbeite heute für die Stadt Luzern auf der Straße mit auch randständigen Leuten. Durch das kam so eine Sinngebung rein. Also ich merkte, dass mein Rucksack, meine Steine im Rucksack, die ich jahrelang mitschleppte, die ganze Vergangenheit, wurde plötzlich zu einer Ressource. Und ich merkte, dass es mich befähigt, für andere etwas zu sein oder zu geben. Und ich bin dann durch eine ganz, ganz eigenartige Geschichte bin ich schlussendlich in der Weiterbildung gelandet. Ich bin einer Freundin begegnet, auch eine Süchtige, zu dieser Zeit clean. Und wir haben gesprochen und so nach einer halben Stunde beim Tschüss-Sagen sagt sie noch so nebenbei, würdest du mich vielleicht morgen an eine Infoveranstaltung begleiten von Promente Sana? Es ging um diese Weiterbildung und ich dachte, ja okay, wenn sie nicht allein dahin will, begleite ich sie halt. Und als ich dann in dieser Infoveranstaltung drin saß, so nach 15 Minuten, bekam ich plötzlich so das Gefühl von, ich will dich hier haben. Also ich habe dann so nach oben geschaut und so laut gedacht, du bist schon ein glatter Kalb. So. Und dann melde ich mich halt an für diese Weiterbildung. Ich fühlte wirklich, dass mich jemand an diesem Platz haben will. Und heute bin ich hier und mache auch, jetzt bin ich schon im zweiten Praktikum in einer psychiatrischen Abteilung und ich merke, dass das ist mein Weg.
Also die Steine im Rucksack lassen sich auspacken als Edelsteine und weitergeben.
Das ist ein schönes Bild, ja genau. Also dass diese Dinge, die ich selber lange einfach als schwere Last angesehen habe, wird plötzlich zu einer Ressource, die anderen Menschen etwas geben kann und effektiv Hilfe darstellt.
Ich habe Erfahrung mit Zwangserkrankung und schweren Depressionen und bin aber jetzt sozusagen geheilt.
Sozusagen, was heißt das?
Ja, ganz geheilt werde ich nie sein, aber ich kann sehr gut damit leben. Der Grund, wie ich zu dieser Ausbildung gekommen bin, war so, dass ich eine Kollegin von mir hat die Ausbildung zur Sozpäd gemacht und mich darauf aufmerksam gemacht, dass es neu eine Ausbildung gibt, eben Peer Recovery. Und aufgrund dessen habe ich mich da genauer umgehört und das unter die Lupe genommen. Und so habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt eben jetzt mit der Ausbildung angefangen.
Okay. Mein Name ist Daniel, ich bin 40 und ich bin gegen Ende Studium in eine schwere Krise gekommen. Das waren Angst- und Panikattacken. Es ging dann weiter mit einer richtigen Erschöpfungsdepression. Wahrscheinlich habe ich mich überfordert, so beim Einstieg. Ich wollte zu viel, ich war karrierefixiert und habe das viel zu spät gemerkt, dass ich einen anderen Weg einschlagen muss. Ich bin dann über Umwege, wurde ich mehrmals auf diese Ausbildung aufmerksam gemacht, die Peer-Ausbildung. und habe mich dann beim dritten Mal dafür entschieden. Und jetzt merke ich, dass mir das sehr gut tut. Seither geht es mir auch besser.
Was bekommen Sie in dieser Ausbildung, was Sie in anderen Ausbildungen nicht erfahren haben?
Es ist viel Wärme da, viel Goodwill, viel Unterstützung auch. Ich fühle mich sehr aufgehoben. Es ist weniger ein Konkurrenzkampf, sondern einfach ein Miteinander. Ich spüre, dass ich meine Erfahrung einbringen kann aus meiner eigenen Krise und dass sie auch gefragt ist.
Mein Name ist Dominik. Ich bin Betroffener unter einem Hintergrund von bipolaren Störungen. Habe eine Krankheitsgeschichte, die über die Hälfte meines Lebens eigentlich zurückreicht schon. Also bin mit 17 erkrankt. Vom Peer-Gedanken habe ich zum ersten Mal erfahren, so während meinem Studium noch. Und da war es für mich noch zu früh eigentlich, um zu sagen, ja, das will ich machen, das kann ich machen. Aber als ich das Studium dann abgeschlossen hatte und das wieder irgendwie an mich herankam, dann dachte ich, das ist wirklich etwas, ja, wo alle Seiten nur gewinnen können dabei. Also auch die Psychiatrie, auch die Betroffenen, die in Krisen sind im Moment, in Kliniken. Und ich selbst als Peer dann irgendwann, also ich arbeite auch schon als Peer jetzt in Königsfelden hier mit Pensum von 20%.
Mein Name ist Tosca, ich bin heute 50-jährig. Ich kenne psychische Erschütterung aus meinem Leben seit frühester Kindheit. Es ist eine generalisierte Angststörung. Von daher gibt es wie kein Normales zuvor in meinem Leben. Meine Motivation heute, ich habe mein ganzes Leben gekämpft, war auch sehr lange in der freien Wirtschaft tätig, habe mir noch eine Ausbildung als Aktivierungsfachfrau erkämpft, ziemlich spät im Leben, musste dann aber eingestehen, dass die Kraft nicht reicht, die Vulnerabilität zu groß ist, die Verletzlichkeit in dieser Arbeitswelt, die doch sehr hart ist. Mein größtes Anliegen ist, diese Knochenarbeit, die ich trotz allem mit mir geleistet habe, dass ich die im Sinne von Prävention weitergeben kann. Meine Angsterkrankung hat sehr harte Spuren an meinem Körper hinterlassen. Heute denke ich, das wäre nicht nötig gewesen. Das könnte man früher verhindern. Hätte ich frühzeitig zu sprechen begonnen, hätte ich mir frühzeitig Hilfe geholt, hätte gelernt, mich besser anzunehmen im ganzen Kontext Körper, Seele und Geist. Und diesen Erfahrungsschatz möchte ich heute weitergeben. Da sind so viele Perlen drin und diesen Reichtum heute weiterzugeben und aber auch mit der Peer-Ausbildung zu professionalisieren, ist für mich eine wunderbare Wertschätzung und eine Hommage auch an mein eigenes Leben.
Tosca, Dominik, Daniel, Silvi und Chris über sich, ihren Weg zum Peer und auch über das gewandelte Selbstbild. Eine andere Sicht der Dinge, der Perspektivenwechsel, ist auch das Thema des Ausbildungsmorgens, genauer der Trialog. Mit Trialog bezeichnet man in der Psychiatrie das Gespräch zwischen den Patienten, ihren Angehörigen und dem psychiatrischen Fachpersonal. Jasmin Jossen und der andere Dozent des Morgens, René Haddon, stellen drei Stühle in die Mitte des Raumes. Die Stuhllehnen stehen gegeneinander wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Drei künftige Peers setzen sich zu Übungszwecken drauf. Sie sind im selben Raum, aber sie blicken in eine andere Richtung, haben eine andere Perspektive.
Jedes Fall drei, jeweils der andere beschreiben, was er sieht. Wenn jemand so weit ist, kann er lachen.
Drei Menschen zur selben Zeit, im selben Raum, am selben Ort im Raum und drei sehr unterschiedliche Sichten, drei unterschiedliche Perspektiven.
Und nicht mehr gesehen werden. Hat eine schwarze Brille an und sehr ein markantes Bärtli.
Was von der Sicht eines anderen ist mir nachvollziehbar geworden? Welche Perspektive kann ich mir vorstellen? In einem zweiten Teil der Übung zum Trialog geht es also um die Frage, habe ich meine Sicht der Dinge für andere verständlich darstellen können? Eine Übung, deren Sinn sich den angehenden Genesungsbegleiterinnen und Begleitern schnell erschließt.
Für mich ist die Erkenntnis, dass meine eigene Wahrnehmung, meine eigene Perspektive eingeschränkt ist, begrenzt ist und der Austausch und der Dialog mit anderen Perspektiven ein enormer Reichtum bedeutet.
Keine neue Erkenntnis für mich, dass wir die Welt in Geschichten verstehen und sehr oft einfach auch zu Interpretationen neigen. Und ich werde mich noch mehr als sowieso schon achten, wie ist die Wahrnehmung des Gegenübers und noch besser versuchen, mich wirklich da reinzutauchen und diesen Perspektivenwechsel noch effizienter zu machen.
Mir geht es sehr ähnlich.
Ich nehme sehr fest in mir mit, dass ich die Leute weniger versuche zu werten, schon im Vornherein, sondern es auf mich zukommen lasse und versuche, die Leute so zu sehen, wie sie im ersten Moment sind und nicht eine Wertung von mir dazu gebe.
Also so eine Art Training in Unvoreingenommenheit.
Genau, richtig.
Pause. Zeit für Tee, Kaffee und eine Zigarette für viele. Für mich Zeit, um mit Jasmin Jossen und René Hadorn ins Gespräch zu kommen. René Hadorn ist seit 6 Jahren Projektleiter von Ex in Bern. Er ist Psychiatriepfleger, Berufsschullehrer, Supervisor und Coach. Er hat also keine Peer-Perspektive wie Jasmin Jossen. Und genau das ist so gewollt. Auch die Dozenten haben mehrere Perspektiven auf die Themen der Weiterbildung zum Peer. So hat an diesem Morgen Jasmin Jossen die Trialogübung mit den 3 Stühlen angeleitet, während René Hadorn eine Lerneinheit über die Subjektivität unserer Wahrnehmung leitete. In all dem inne wohnt Recovery, ein schwieriger Begriff.
Also Recovery kommt ja aus dem Englischen und direkt übersetzt bedeutet es Genesung, Wiedergewinnung, Wiedererstarkung. Und in unserem Kontext von der psychiatrischen Erfahrung oder Krisenerfahrung geht es darum, dass ich eigentlich so ein bisschen auch lerne oder auch trotz Diagnose, trotz psychiatrischen Klinikaufenthalten kann ich ein zufriedenes Leben führen, ich kann einen Umgang damit finden und bin nicht nur auf meine Diagnose reduziert.
Für mich ist Recovery ein Entwicklungsweg in Richtung Gesundheit, was aber nicht ausschließt, dass es auch wieder Phasen von Kranksein geben kann.
Ich habe das jetzt im letzten Jahr mehrmals erlebt, dass ich wieder so krisennah war. Und die Frage ist sicher berechtigt, darf ich dann überhaupt noch Peer-Arbeit machen oder nicht? Einerseits war es für mich sehr hilfreich, trotzdem arbeiten zu können. Ich wurde unterstützt, auch von meiner Peer-Kollegin sehr stark, dass ich das wahrnehmen durfte, trotzdem, so gut wie es halt ging. Und auf der anderen Seite, als ich dozieren musste oder konnte und krisennah war, auch dort die Erfahrung zu machen, dass ich trotzdem getragen werde, auch von der Gruppe getragen werde, von meinem Co-Dozenten unterstützt werde, dass ich das wirklich sein darf, wie ich bin. Ich habe das klar kommuniziert, ich mache das auch bei den Patienten, die ich begleite, sage ihnen, wie es mir geht, dass ich heute vielleicht nicht so konzentriert bin und sie sich bitte melden, wenn ich das Thema verpasse oder so. Das ist für mich wichtig, dass ich transparent bin, weil es mir sehr viel Druck nimmt. Was mir begegnet ist, ist sehr viel Verständnis, sehr viel Wohlwollen und das kann auch wieder viel verwandeln. Darum geht es ja eigentlich. Wir machen alle ähnliche Erfahrungen und wenn wir merken, dass das so ist, dann kann sehr viel sich öffnen, kann sehr viel sich auch lösen, weil das gehört zum Menschsein dazu, Krisen und auch darüber zu reden.
Schluss mit der Heimlichtuerei, Entstigmatisierung, ein wichtiges Thema bei Recovery und der Peerarbeit, die es noch nicht lange gibt. René Hadorn.
In der Schweiz gibt es sie in dieser Form seit 2010. Wir sind in Bern gestartet mit einem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Ex in Deutschland und der Fachhochschule Bern. Aber Exin, also die Ausbildung Exin, gibt es schon seit 2005 in Deutschland. Das war ein europäisches Projekt, wo viele europäische Staaten den Auftrag erhalten haben, ein Curriculum, einen Lehrplan zu entwickeln mit dem Ziel, Menschen mit psychischen Erschütterungserfahrungen mittelfristig zu befähigen, mitzuarbeiten als Peers oder Genesungsbegleiterinnen, Begleiter in psychiatrischen Institutionen.
Und diese Arbeit ist nicht gratis. Tabuisieren wir auch das Geld nicht. Jasmin Jossen, mit welchem Lohn werden die 20 Weiterbildungswilligen von heute Morgen in einem Jahr rechnen können?
Das ist noch eine Frage, die kann ich nicht wie für alle beantworten. Ich weiß, dass das sehr unterschiedlich ist, einerseits kantonal, dann weiß ich auch, dass die Anstellungsbedingungen unterschiedlich sind. Dann, wenn man eine Festanstellung hat, mit einer Einstufung quasi auch, ist man man kann sich seinen Lebensunterhalt, wenn man 100% arbeiten würde, sicherlich damit bestreiten. Es ist, also auch hier waren wir am Anfang sehr tief eingestuft. Wir haben dann nochmal das Gespräch gesucht und mittlerweile sind wir so knapp unter dem Pflegepersonal eingestuft, lohnmäßig.
Knapp unter dem Pflegepersonal heißt das, dass Menschen, die vielleicht jahrelang wegen ihrem psychischen Leiden IV-Empfänger waren, von der IV-Unterstützung wegkommen.
Es gibt Peers, die von der IV losgekommen sind durch die Peer-Arbeit. Es ist aber ein sehr schwieriges Thema, weil meistens sind die Anstellungen niederprozentig. Das heißt, dass ich eigentlich mit dem Lohn, den ich verdienen würde, mein Leben nicht genug verdiene für den Lebensunterhalt. Andererseits aber vielleicht schon zu viel verdiene für die IV-Rente. Also das heißt, sie würde gekürzt werden. Und das ist so ein Bereich, der vielen Peers auch Angst macht, weil es ja wirklich dann um die Existenz geht. Man hat eine sichere Rente, eine Sicherheit und auf der anderen Seite will man eigentlich selbstständig werden wieder, also finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen können, wird dann aber relativ schnell von der IV eigentlich auch ja gedrängt. Sobald man einen gewissen Betrag verdient, wird die Rente gekürzt. Das ist so. Ich weiß aber, dass es für viele Peers auch so ist, dass die eher dann nicht mehr Geld verlangen, aufgrund davon, dass sie halt IV-Rente gekürzt bekommen könnten.
Es gibt also einiges zu tun. Viel ist aber schon erreicht. Nicht nur für die Betroffenen selber, sondern auch für deren Angehörigen. Der Psychiatriefachmann René Hadorn spricht diesbezüglich von einer Versöhnungschance.
Ja, ich denke, die Angehörigen können von den Peers profitieren aufgrund des Perspektivenwechsels, dass sie wie hören, wie das Leben aus der betroffenen Sicht ist, aber die Peers, die können eben auch hören und wahrnehmen, wie das Angehörige erlebt haben. Und ich denke, da kann wirklich, im besten Fall kann eine Versöhnung stattfinden und ein Verständnis vielleicht auch für Verhalten, das schwierig war, auch Betroffenen von Angehörigen erlebt haben oder auch umgekehrt.
Aber auch Suchtberatungsstellen, psychiatrische Kliniken, Kriseninterventionsstationen verändern sich, wenn Peers im Team sind. Heißt das, dass Peers bereits zum Qualitätslabel geworden sind?
Ja, natürlich. Ich denke, wichtig ist, dass es nicht einfach nur heißt, wir haben jetzt einen Peer und wir machen jetzt Recovery. Weil zudem, dass man einen Peer anstellt, gehört noch sehr viel mehr. Man muss sich als Institution, als Arbeitgeber, als Mitarbeiter damit auseinandersetzen, was bedeutet Peer-Arbeit? Was bringt ein Peer mit und auch welche Ängste und welche, eben, wir sind eine Ergänzung, werden aber teilweise als Konkurrenz wahrgenommen, oder? Und diese Fragen müssen auf den Tisch kommen. Und dann findet man durch die Auseinandersetzung, findet dann diese Qualitätssicherung vielleicht auch ein bisschen statt oder zumindest eine Optimierung auch der Angebote.
Mir scheint, das ist ein bisschen viel für eine oder einen allein. Müssen Peers nicht so wie in Langenthal mindestens zu zweit sein?
Definitiv, ja. Das ist wünschenswert.
Genau, das war jetzt 5 Gruppenheime.
Die Pause ist um. Die Dozenten sind wieder unterrichtsmäßig gefragt.
Also die Aufgabe, die er hat, wird sein, miteinander zu täuschen, also vor allem wie war schon die Dialoge vorher kennen, wie sie das erlebt haben und aus dem Aussatz wird er nachher erarbeiten, was sind so Erwartungen, die wir haben an den Dialog, was sind Herausforderungen, Stolpersteine, je nachdem, wo man euch reinläuft.
Am Nachmittag werden die Gruppen ihre Erkenntnisse präsentieren. Wir wissen also auch da.
Wirklich ganz wertfrei haben wir ja, das können wir gar nicht machen. Aber sicher der Rahmen, wo man den Dialog drin macht, Voraussetzungen, wie man das inszeniert.
Wunsch an den Dialog ist sicher auch, dass es ein ganzheitliches Bild gibt.
Ja. So umfassend.
Genau.
Eben alle Seiten gleichermaßen zu Wort kommen. Ja.
Und auch gleich viel Wert haben, weißt du? Dass nicht plötzlich eben das Bild von einer Fachperson mehr Wert hat und wie eine Wahrheit darspiegelt, sondern es ist eben auch so eine Wahrheit.
Da wären wir bei Augenhöhe, was eigentlich das Wichtigste ist von mir aus zu einem Dialog.